Ich bin eigentlich nur deswegen hier reingeraten, weil eine Freundin dran teilgenommen hat und ich dann in diesen seltsamen Antifa-artigen Korrektivjournalisten reingerannt bin.
Was ist die größte Fake News, die über dieses Treffen berichtet wurde?
Das gibt so viele Fake News dabei. Man wird auf einmal medial sozusagen vernichtet und hat keine Gegenstimme.
Was haben Sie gedacht, als Zehntausende von Menschen hier unweit von hier in Potsdam im Stadtzentrum demonstriert haben?
Ja, das war schon interessant. Ein Bundeskanzler und Frau Baerbock in der Stadt zu sehen und dann wirklich zu wissen, dass sie gegen mich persönlich, mein Haus und unsere Veranstaltung hier demonstrieren.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute nicht aus Berlin, nicht aus Zürich, sondern aus Potsdam sind wir hier live vor Ort im Landhaus Adlon. Das ist der Ort, wo diese berühmt-berüchtigte, oft zitierte, oft beschriebene, oft auch falsch beschriebene, wie sich heute herausstellt, Korrektiv, Geheimplanaffäre rund um Deutschland vonstatten ging. Und jetzt sind wir hier mit Mathilde Huss, mit der Inhaberin dieses Hauses, mit von diesem Hause Adlon. Erste Frage, Frau Huss, dieser Geheimplan gegen Deutschland. Da wurde von Deportation bis zu Wannsee-Konferenz 2.0 wurde da geschrieben. Was ist hier tatsächlich passiert?
Ja, guten Tag. Also das war eine private Zusammenkunft von Unternehmern und Menschen, die Projekte finanziert haben wollten. Und es ging überhaupt im Großteil überhaupt nicht um Remigration. Das Wort Deportation ist auch nie gefallen.
Wenn ich jetzt die Medien lese, dann war dieser ominöse identitäre Martin Sellner vor Ort, der eben genau dieses Thema Remigration aufgriff. Das wurde auch heftigst diskutiert. Und Sie sagen jetzt, es ging gar nicht um Remigration. Um was ging es tatsächlich und warum war Martin Sellner hier?
Also Martin Sellner war hier und er hat auch über Remigration einen kleinen Vortrag gehalten. Nur war das nicht das Thema dieses ganzen Eventes, das ja eine Übernachtung beinhaltet hat und zwei Tage. Und dieser Vortrag war eine Stunde mit Diskussion und war nicht, sagen wir mal, nicht das Zentrum und auch nicht die Ursache für dieses Treffen. Die Ursache oder der Grund, warum sich hier Leute getroffen haben, waren Projekte, die finanziert werden sollten.
Was ist die größte Fake News, die über dieses Treffen berichtet wurde?
Das gibt so viele Fake News dabei. Also erstens war es nicht geheim, zweitens ging es nicht um Remigration und drittens finde ich jeden Vergleich mit der Wannsee-Konferenz einfach nur also lächerlich, ehrlich gesagt. Es spricht dafür, dass einige Leute irgendwie einen Chip im Kopf haben und von sich selbst ausgehen. Also mit uns hatte das jedenfalls nichts zu tun.
Was war Ihr Motiv? Was haben Sie mit dieser Konferenz beabsichtigt?
Also meine Konferenz war das nicht. Ich bin hier sozusagen Besitzer des Hauses und wir stellen das Haus einer offenen Debatte zur Verfügung. Das heißt, also ich lege großen Wert darauf, dass hier eben auch einige Veranstaltungen stattfinden im Jahr, die Leuten es ermöglichen, über Themen zu sprechen, die normalerweise nicht so eine Bühne finden. Das vor allen Dingen wissenschaftlicher Art.
Jetzt hieß es, wenn ich den Bericht lese von Korrektiv, da waren, ich zitiere, hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer. Was stimmt? Was stimmt davon nicht?
Also ich glaube, es waren 4 AfD-Mitglieder. Und die waren auch nicht alle hochrangig, sondern das ging querbeet. Das war einfach auch dem Umstand geschuldet, dass einige hier in der Nähe wohnen und einfach nur da reingeraten sind. Herr Hartwig, das ist der persönliche Assistent von Frau Weidel, war vielleicht der hochrangigste. Ansonsten gab es sehr viele CDU- und auch AfD-Mitglieder. Das heißt also, die AfD da rauszupicken, ist ein seltsamer Akt, den ich jetzt nicht willkürlich nennen kann, weil ich glaube, dass sehr gezielt geschehen ist.
Was ist unter dem Strich herausgekommen? Was wurde da verschriftlicht? Was wurde da festgehalten bei dieser Potsdamer Konferenz?
Also verschriftlicht wurde da erstmal gar nichts. Und leider sind von diesen Projekten natürlich auch dementsprechend wenige dann zustande gekommen im Nachgang nach diesem medialen Sturm wurde da einiges zerstört natürlich. Ich hoffe, dass man diese Fäden wieder aufnehmen kann. Mhm. Denn die Projekte waren zum Teil aus meiner Sicht gut. Mhm. Ich muss sagen, ich war nicht den ganzen Tag auf der Konferenz. Es war gar nicht geplant, dass ich überhaupt hier bin. Ich bin eigentlich nur deswegen hier reingeraten, weil eine Freundin daran teilgenommen hat und ich dann in diesen seltsamen Antifa-artigen Korrektivjournalisten reingerannt bin. Und mir sofort, also ich fand die Begegnung sehr unangenehm und dachte mir, was führt der im Schilde? Das muss ich wirklich sagen, hatte ich gleich zu Beginn, das ist ein ungutes Gefühl.
Wie haben Sie das gemerkt, dass das irgendwie komisch sein könnte, dass da etwas vor sich gehen könnte, was eben genau nicht beabsichtigt ist? Wie haben Sie das gemerkt?
Einen unaufrichtigen Menschen. Menschen, die einem aufrichtig begegnen, verhalten sich anders. Und ich habe ihn wirklich sofort erkannt, habe unseren Leuten gesagt, der hat hier eigentlich nichts zu suchen, das ist eine private Veranstaltung. Die haben sich hier diesen Raum gemietet und ein Recht darauf, diesen Raum auch zu nutzen. Und dann habe ich ihn eben rausbefördert. Leider ist unser Personal jetzt nicht so scharf, dass sie dann, wenn da jemand sehr aufdringlich ist, dass sie dem dann dementsprechend begegnen können.
Wo liegt Ihrer Ansicht nach das große Missverständnis der Öffentlichkeit jetzt in Bezug auf Ihr Haus, auf diese Konferenz, auf Ihr Wirken?
Also dieses Haus ist ein komplett offenes Haus. Ich habe mich ja immer bemüht, Wissenschaft, die ein bisschen im dunklen Ecken sozusagen versteckt wurde, dass die nach außen gebracht wird. Ich habe versucht, Öffentlichkeit herzustellen für Themen wie eben Nuklearkraft und Klimawandel, dass da auch alternative Sichten drauf bestehen auf diese Themen. Und es ist ein ganz und gar transparentes Haus, was kontroverse Wissenschaft in die öffentliche Sphäre bringen möchte. Das heißt also, mit geheim und dunkel ist das schon mal ein Riesenmissverständnis. Und das andere ist, dass hier ja gar nichts Demokratiefeindliches stattgefunden hat, sondern im Gegenteil. Ich bin ja jemand, der glaubt, dass die Allgemeinheit informiert sein muss, um sich eine Meinung bilden zu können und dass so Demokratie funktioniert. Mhm. Ich habe ja nicht ohne Grund mit der Open Knowledge Foundation mich da sehr engagiert, die eben Transparenz fördert und ja, die Öffentlichkeit informieren möchte.
Können Sie vielleicht schildern, was waren die Auswirkungen von diesem Bericht von Korrektiv, ganz spezifisch auf das Leben, auf dieses Haus, was war hier eigentlich los, nachdem diese Bombe geplatzt ist?
Ja, also diese Verbindung mit irgendwas Nazi, das ist natürlich etwas, womit ich auch gar nicht zurechtkomme. Ich kenne mich gar nicht aus Also ich habe mich relativ wenig mit der Geschichte beschäftigt. Ich bin Wissenschaftlerin und auf einmal wurde das Ganze mit dem Zweiten Weltkrieg und Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht. Ist man relativ wehrlos. Dann, man wird auf einmal medial sozusagen vernichtet und hat keine Gegenstimme. Das ist das Problem. Also es waren tatsächlich riesige Demonstrationen, sowohl vor dem Haus als auch in Potsdam. 10.000 Leute habe ich gelesen mit Bundeskanzler und Frau Baerbock. Das ist eine Dimension, das hat schon was, nicht? Und man hat aber keine Gegenstimme. Das ist das Problem. Also man kann nicht sagen, Leute, wovon redet ihr eigentlich? Es hat keine riesen Diskussion über Deportation gegeben. Herr Martin Sellner ist ja nicht mal kriminell. Ja? Also ich bin ihm begegnet an einem Morgen, ich wusste nicht, dass er kommen würde. Ich würde mich aber auch niemals distanzieren, niemals. Warum? Kontaktschuld halte ich für ein Instrument, ein undemokratisches Instrument, der geradezu der Antidemokraten.
Was ist Ihre Familie, was ist Ihnen persönlich widerfahren? Hatten Sie Angst, wurden Sie bedroht? Wie ging das?
Ja, natürlich wurden wir auch bedroht. Wir haben Briefe bekommen, alle möglichen. Meine Kinder leiden natürlich auch ein ganz schönes Stück unter der Situation. Ja. Also ehrlich gesagt, ich persönlich bin schon zu lange im Geschäft, in Anführungsstrichen, dass mich interessiert ja Cancel Science. Mhm. Ja, also das ist die Wissenschaft, die unterdrückt werden soll. Das heißt also, ich habe einen relativ skeptischen Blick auf die Medien zum Beispiel. Das heißt, ich war jetzt am wenigsten überrascht. Aber meine Kinder und die hier Arbeitenden im Haus, die waren schon sehr seltsam berührt, nicht? Weil die haben ja gesehen, dass hier alles höfliche, offene Menschen sind, die dann auf einmal zu dunklen Nazis erklärt worden sind. Das war schon ein Schock für die ganzen Angestellten zum Beispiel.
ging das auch über die Drohung hinaus? Waren Leute hier, wurden sie tätlich angegangen oder wie war das?
Nein, das nicht. Also soweit nicht, aber es sind schon viele unangenehme Briefe, die einfach davon zeugen, dass die Leute komplett missinformiert sind und sich dann von den GEZ-Medien so aufheizen lassen. Das ist schon unangenehm.
Unglaublich interessant ist ja, Sie haben im Monatsmagazin Schweizer Monat haben Sie geschrieben, und zwar, dass bei Ihnen sich der Verfassungsschutz meldete. Worum ging es da? Wie war dieser Anruf? Können Sie das ein bisschen schildern?
Also der Verfassungsschutz hat sich ja häufiger wohl aufgehalten und hat nicht nur mit mir gesprochen. Ich habe also mit ihm nicht gesprochen, gar nicht. Ich wurde angerufen und sollte, ich weiß gar nicht, worauf die hinaus wollten, weil ich das Ganze relativ schnell abgewürgt habe, muss ich sagen. Ich werde mit denen nicht reden. Ich halte das für eine konzertierte Aktion des Verfassungsschutzes hier und sehe da mich überhaupt nicht irgendwie berufen, denen noch weitere Informationen über mich oder so zukommen zu lassen.
Deshalb hat ja, Sie haben geschrieben, das hieß da von einem, es war die Rede von einem rechtsextremen Szeneobjekt hier bei dem Haus Adlon. Wie haben Sie das aufgenommen?
Ja, ich empfinde das als eine Drohung. Also die Drohung, uns jetzt im nächsten Verfassungsschutzbericht aufzunehmen, das Haus als ein rechtsextremes Szenehaus aufzunehmen, das ist eine Bedrohung. Und was Sie damit bezwecken wollen, ist mir nicht ganz klar. Aber ich empfinde es einem Rechtsstaat unwürdig, solche Mittel anzuwenden. Dass sozusagen eine staatliche Institution sich so verhält, das ist schon ein starkes Stück, finde ich.
Wie ergeht es einem, wenn einen die Behörde, der Staat, vielleicht auch sogar die Medien plötzlich in diese rechtsextreme Ecke schieben? Was macht das mit einem Menschen? Beginnt man sich da zu hinterfragen? Wie geht es einem da? Was können Sie aus dieser Zeit erzählen?
Also sicherlich ist das nicht schön, denn Menschen, die sich weniger gut auskennen, sind natürlich jetzt erstmal skeptisch, wer einem da begegnet. Ich muss aber sagen, dass hier in Brandenburg mir unglaublich viel Sympathie entgegenschlägt. Also es von jedem Taxifahrer bis die Nachbarn überall sagen, dass sie das Ganze gar nicht mehr glauben. Also wir sind wirklich an einem Punkt angelangt, wo diese Medien und diese GEZ-Medien nur noch eine ganz, ich weiß gar nicht, begrenzte Menge Menschen erreicht überhaupt. Die anderen wissen schon, dass sie das Ganze mit einem, ja, wie man im Englischen sagt, pinch of salt, also mit Einschränkung glauben können.
Und was macht man in so einer Zeit, wenn da alles auf einen niederprasselt? Was gab Ihnen quasi die Hoffnung? Woran hielten Sie sich fest, um da nicht völlig durchzudrehen?
Also erst einmal ist es so, dass ich schon lange mit vielem rechne. Das heißt, ich bin nicht überrascht. Ich bin diejenige, die vielleicht am wenigsten überrascht ist. Das, was mich stört, ist, dass ich meine Arbeit nicht unbehindert weiterführen kann. Mich ärgert zum Beispiel außergewöhnlich die Reaktion der AfD, die da über Stöckchen springt. Ich glaube, man hätte da anders reagieren müssen, weil es ja so ist, dass man sozusagen Fallen baut oder Tretminen baut, wenn man die Themen im Dunkeln lässt. Also je mehr Öffentlichkeit, desto besser. Je mehr Licht auf die Sache geschienen wäre, desto besser ist es. Also sowohl das Treffen, da hat zum Glück sich einige Medien haben sich da bereit erklärt, eine Gegendarstellung herzustellen. Aber was zum Beispiel auch meine Themen anbelangt, das wäre ja auch notwendig. Das sind sonst unnötige Tretminen. Denn Kontaktschuld wird ja einfach eingesetzt, um die Demokratie auszuhöhlen. Man muss mit den Menschen sprechen, egal welcher Meinung sie sind und egal welche Position sie vertreten. Und auch ein Sellner ist keine Tretmine und meine Themen schon erst recht nicht. Das sind wissenschaftlich sehr fundierte Themen, die man ganz klar und deutlich besprechen muss und sie nicht in eine dunkle Ecke ziehen darf.
Es ist ja rückblickend, kann man ja sagen, okay, wer AfD-Politiker und einen Martin Sellner zusammen in einen Raum bringt, das ist ja quasi ein Selbstmordkommando. Also da gehen alle an die Decke. Was war aus Ihrer Sicht der zentrale Fehler, warum diese Affäre um dieses Haus, um diese Villa, um diese Potsdam-Konferenz derart eskalierte?
Ich glaube, das war ein konzertierter Plan, tatsächlich. Das hat man lange vorbereitet. Das lässt sich ja schon daran ablesen, dass die mediale Bombe erst 2 Monate später geplatzt ist. Das heißt, dieses Treffen hat im November stattgefunden. Im Dezember wurde dann meine Person schon, sagen wir mal, medial vernichtet, in Anführungsstrichen, mit ganz anderen Themen, nämlich Genetik. Das ist ein Thema, ich habe Biologie studiert und das, was ich bespreche, ist immer komplett im Mainstream-Rahmen. Das sind Papiere, also wissenschaftliche Veröffentlichungen, die durch viele Revisionsprozesse gegangen sind, die ich da referiere, und nichts ist daran dunkel oder sonst irgendwas. Es ist alles an der Öffentlichkeit. Und das wurde plötzlich sozusagen mit der Nazi-Zeit in Verbindung gebracht, was ich, wie gesagt, damit verbinde, dass das in den Köpfen dieser Leute steckt und sonst gar nichts. Das heißt, das war etwas, was man gewollt hat. Man wollte hier einen Skandal produzieren. Und die Kombination, dass hier natürlich auch Unternehmer waren, die Geld hatten, und dann Herr Sellner und die AfD, das hat man einfach genutzt, um daraus ein Märchen zu schreiben. Und das Interessante ist ja, dass dieser Korrektivmensch selbst auf seiner Webseite, hat er jetzt rausgenommen, geschrieben hat, ich schreibe Geschichten. Und genau das hat er getan, er hat einfach eine Geschichte geschrieben. Das, was ich selber tatsächlich kritisch sehe, ist, ich hatte wirklich keine Ahnung, wer da jetzt kommt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vielleicht vorsichtiger behandelt, AfD und Herr Sellner zusammenzubringen. Nicht, weil ich ein Problem mit Herrn Sellner hätte oder seinen Meinungen oder die Diskussionen um seine Themen, sondern einfach nur, weil es diese Unvereinbarkeitsvereinbarung gibt und dass man der Sache Rechnung tragen muss.
Wie beurteilen Sie beispielsweise auch, dass der Berater von Frau Weidel eigentlich praktisch umgehend nach dieser Konferenz, nach diesem Publikwerden dieser Konferenz entlassen wurde?
Also ich halte das für einen sehr großen Fehler und ich glaube auch, dass da noch andere Gründe da eine Rolle spielen. Das war ein sehr großer Fehler, weil es einfach der Gegenseite Recht gegeben hat, was unzurecht. Also es war eine private Veranstaltung und Herr Hartwig war auch nicht in der Funktion als Weidels Assistent hier.
Bemerkenswert finde ich, dass Sie selbst geschrieben haben in diesem Bericht vom Schweizer Monat, haben Sie gesagt, grundsätzlich vermiete man nicht an die AfD. Warum ist das eigentlich und warum waren hier offenbar trotzdem AfD-Politiker zugegen?
Also offizielle Veranstaltungen wie Sommerfeste oder irgendwelche Veranstaltungen der AfD wurden von unserem Hotelmanagement nicht genommen. Und das liegt einfach daran, dass ich die Vermietung nicht selber mache. Dass die Vermietung wird durch ein Management hier veranlasst oder wird durchgeführt und die Organisation kann ich nicht leisten. Und die haben sich einfach aus finanziellen Gründen entschieden, dass die AfD hier keinen Zugang hat, also die größeren Veranstaltungen. Privatpersonen, das wird natürlich überhaupt nicht überprüft. Das ist ja auch absolut, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das Parteibuch einer Person fragt, bevor man sie einmieten lässt. Das ist natürlich Unsinn. Das finden Privatpersonen mit AfD-Parteibuch dürfen natürlich ganz normale Gäste sein.
Okay. Und was haben Sie gedacht, als diese Demos gegen rechts losgingen? Was haben Sie gedacht, als Zehntausende von Menschen hier unweit von hier in Potsdam im Stadtzentrum demonstriert haben? Was gegen da, auch gegen Sie demonstriert haben?
Ja, das war schon interessant, einen Bundeskanzler und Frau Baerbock in der Stadt zu sehen und dann wirklich zu wissen, dass sie gegen mich persönlich, mein Haus und unsere Veranstaltung hier demonstrieren. Ja, ich dachte mir, dass die Medien die ganze Arbeit geleistet haben, dass das Theaterstück offensichtlich funktioniert hat, das habe ich gedacht.
Und was haben Sie sich gedacht, als das ZDF Sie persönlich angriff und geschrieben hat, Sie würden, Achtung, jetzt kommt das Zitat, krude Rassentheorien verbreiten. Was sagen Sie dazu?
Ich wurde ja nie dazu befragt, nie. Das heißt, also man hat einfach eine Fiktion, eine Geschichte genommen und sie medial ausgeschlachtet, ohne je ein Interview oder irgendein Gespräch mit mir zu suchen. Denn sonst hätte man feststellen können, dass das, was ich mache, Mainstream-Genetik ist und nicht mehr und nicht weniger.
Wenn Sie sagen, es wurde nie ein Gespräch gesucht, wenn ein Gespräch gesucht werden würde, würden Sie darauf eingehen?
Also mit GEZ-Medienvertretern sicherlich nicht, denn ich bin da skeptisch genug zu wissen, dass die dann das sehr verdreht darstellen würden.
Und wenn ich Sie jetzt offen fragen würde, was vertreten Sie, wofür stehen Sie, was forschen Sie vielleicht, was würden Sie da sagen?
Also mein Interesse hier im Hause war eigentlich Cancel Science, weil ich annehme, dass Cancel Culture, Deplatforming, Kontaktschuld, das sind antidemokratische Mittel. Und als jemand, der sehr viel Wert darauf legt, dass die Öffentlichkeit informiert bleibt, weil ich ein großes Stück auf die Öffentlichkeit gebe. Also ich glaube, dass jeder Taxifahrer oder jeder Mensch hier in Deutschland ein Recht auf Information und Transparenz hat und dann eine informierte Meinung sich ausbilden kann. Und deswegen ist in diesem Haus und was mich wirklich umtreibt, viele unterschiedliche wissenschaftliche Projekte, die eben nur einseitig dargestellt werden. Und deswegen wurden in diesem Zusammenhang Nuklearenergie wurde diskutiert, Klima, die sogenannte Lab-Leak-Theorie, also das heißt, wo kommt Corona her, aus dem Labor oder ist es eine Zoonose? Mein Spezialgebiet allerdings ist tatsächlich Genetik. Ich bin Molekularbiologin und habe da auch eben das größte Wissen und die beste Voraussetzung, mir da meine eigene Meinung bilden zu können. Und meine besondere Passion gilt der Populationsgenetik und auch Individualgenetik. Das heißt also, Robert Plomins Buch Blueprint finde ich sehr wichtig und das möchte ich gerne, dass das auch mehr diskutiert werden kann.
Was ist die zentrale Botschaft davon? Finde ich interessant.
Ja, Herr Plomin sagt, dass Genetik eine sehr viel größere Rolle spielt, als das im Allgemeinen angenommen wird. Und das gibt eben auch Anlass dazu, diese sogenannte Blank-Slate-Theorie zu hinterfragen. Das heißt, ein Mensch kommt wie eine weiße Tafel auf die Welt und die Umstände und Eindrücke bilden ihn dann zu dem Menschen, der er dann wird. Sondern Plomin geht davon aus, dass sehr viel eben auch Veranlagung ist. Und das Entscheidende, was sein Buch wirklich auszeichnet, ist die Beschäftigung damit, dass die Natur eben auch vom Menschen gestaltet ist. Wir leben ja nicht mehr im Dschungel. Wenn Sie sich hier umgucken, das ganze Haus ist so gestaltet, weil ich es so gestaltet habe. Kulturlandschaften werden von Menschen gestaltet, von Gruppen gestaltet. Und insofern ist diese Frage, was ist entscheidend, die Natur oder die Umwelt, eine falsche Frage. Denn die Umwelt ist ja auch schon eine gestaltete Umwelt. Und das verschiebt die ganze Fragestellung. Und das sind so die Themen, die mich besonders interessieren.
Was haben Sie jetzt aus diesem, mit ein bisschen Distanz, was haben Sie aus diesem Korrektivgate, nenne ich jetzt mal, aus diesem Skandal, der eigentlich keiner war, was haben Sie da über Deutschland, über die Medien, über das Leben, über die Menschheit, was haben Sie daraus gelernt, was ist Ihre zentrale Erkenntnis?
Die zentrale Erkenntnis sind zwei Erkenntnisse, würde ich sagen. Das eine ist, dass ich die Regierung einiges traut hier, denn wenn ein Bundeskanzler und eine Frau Baerbock auf die Straße gehen und gegen uns demonstrieren, dann ist das eine Verschiebung, die man eigentlich kaum nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, dass die Öffentlichkeit schon ganz woanders ist, denn mir begegnen sehr viele Menschen, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, alles richtig gemacht. Das heißt also, das Misstrauen gegenüber der Regierung ist auch schon extrem hoch und das erlebe ich auch jeden Tag.
Was ist vielleicht der Lichtblick? Warum? Ja, was ist vielleicht das Positive, das Sie daraus ziehen?
Ja, das Positive ist, dass ich mir sage, weiter so. Wir müssen dringend weiter Licht ins Dunkel bringen, was einseitige Darstellungen von Wissenschaften anbelangt. Und auf der anderen Seite ist es eben, ich merke, in meiner Umgebung sind die Leute schon aufgewacht. Woke ist zwar das linke Wort, woke, aber ich glaube, ein Erwachen findet auch in einer Bewegung statt, die sich gegen woke und richtet und gegen, sagen wir mal, eingefahrene Narrative.
Also der Bürger ist genügend mündig quasi, dass er das Spiel eigentlich checkt.
Ich bin relativ optimistisch, was das anbelangt, ja. Ich glaube, dass diejenigen, die sich komplett von der Regierung leiten lassen über GZ-Medien, immer weiter abnehmen, die haben es einfach übertrieben an einigen Stellen und mir begegnet sehr viel positive Unterstützung.
Und was wünschen Sie sich nach diesem ganzen Durcheinander, nach diesem Chaos für Deutschland?
Na, ich wünsche mir, dass es auch sich in irgendeiner Weise politisch manifestiert, dass man Alternativen hat, die man wählen kann. Und ich würde mir auch wünschen, dass eben meinetwegen mehr Parteien im Spektrum eine wirkliche Alternative zu der Regierungspolitik sozusagen entwickeln.
Was wünschen Sie sich für sich persönlich, für sich, für Ihre Familie vielleicht auch?
Naja, das hängt ja leider mit der Politik ganz eng zusammen, nicht? Denn wir haben im Moment das Problem, dass unser Fortkommen für unser Haus, für unsere Familie davon abhängt, wie sich die Politik jetzt entwickelt. Wenn wir weiter in Richtung Repression und für mich hat das fast totalitäre Züge gehen, dann ist es ein Problem. Ich wünsche mir natürlich mehr Freiheit, mehr Demokratie, mehr unterschiedliche Meinungen, ein breiteres Spektrum.
Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke.